Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wir wussten nicht, dass unser altes Bild in Deutschland Gefühle verletzen würde, zitiert der neue Spiegel Sri Marianto, ein Mitglied des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi, dessen Gemeinschaftswerk People's Justice wegen antisemitischer Bildsprache von der Documenta in Kassel entfernt wurde. Wenn wir gewusst hätten, wie die Reaktionen sind, hätten wir es nie aufgehängt. Allerdings lebt der Künstler seit 10 Jahren in Deutschland. Und da kann man sich als Leser schon die Frage stellen, die die Spiegelautoren Ulrike Knöfel, Carola Pattberg und Tobias Rapp so formulieren. Ist es möglich, dass sich 15 Aktivisten viele Monate auf die Documenta vorbereiten, einige davon in Deutschland leben und arbeiten und sich nicht mit der Geschichte des Landes auseinandersetzen? Von niemandem darauf angesprochen werden, keine Fragen von der Leitung der Documenta kommen? Dass das gesamte Bild antisemitisch gedeutet werde, halte das Künstlerkollektiv für ein interkulturelles Interpretationsproblem, schreiben die Spiegeljournalisten, um dann einzuwerfen. Die Bildsprache des Antisemitismus funktioniert global, die Verschwörungsgeschichten über den Mossad tun überall auf der Welt ihr Werk. Der Skandal um das Bild von Taring Padi, so die Einschätzung der Spiegel, habe die Documenta in die größte Krise ihrer Geschichte gestürzt. Andreas Fanisadeh fragt in der Taz verwundert, warum die nach Deutschland und Europa geflüchteten Syrer, Kurden, Iraner, Ukrainer, Vietnamesen, Venezolaner und so weiter in Kassel meistens unsichtbar seien. Bringen die Millionen vor den postkolonialen Regimen des Südens oder Ostens Geflüchteten keine relevante Kunst, keine relevanten Diskurse hervor? Fragt Fanisadeh. Oder passen sie schlicht nicht ins ideologische Schema einer postkolonialen Kritik, die nach Authentizität im Ausland sucht, um so den globalisierten Kapitalismus und den Norden leichter angreifen zu können? Wie hätte wohl E.T.A. Hoffmann, der an diesem Samstag vor 200 Jahren starb und selbst bildender Künstler war, auf diese Documenta geblickt? Hoffmann war nämlich so einiges, eben nicht nur Schriftsteller, etwa auch Jurist und kurz Kapellmeister. Er sah sich vor allem als Musiker, als zutiefst empfindsamer, hochambitionierter und bis ins Mark der Romantik verpflichteter Komponist, habe allerdings nur mäßigen Erfolg damit gehabt, schreibt Tobias Schwarz im Tagesspiegel. Mag er sich auch für gescheitert gehalten haben, E.T.A. Hoffmann war schlichtweg ein Genie. Tilman Spreckelsen erinnert in der Frankfurter Allgemeinen daran, wie der zunehmend gelähmte Hoffmann vergeblich darauf hoffte, seinen Rumpf positiv zu stimulieren, indem er sich ein glühendes Stück Eisen in den Rücken brennen ließ. Seinen letzten Geburtstag habe er mit 46 Jahren im Januar 1822 mit Freunden in seiner Berliner Wohnung gefeiert, aber aufgrund seiner Lähmung nicht mehr so ausgelassen wie früher, so Spreckelsen. Der Jubilar trank Wasser statt Wein. In Island fällt das Alkoholverkaufsmonopol des Staates, berichtet Aldo Kehl in der Neuen Zürcher Zeitung und nimmt das zum Anlass, eine kleine skurrile Geschichte des Alkohols in Island zu schreiben. Die sei Ihnen zum Lesen empfohlen. Hier bleibt nur noch die Zeit für ein Zitat. Das Alkoholverbot von 1912 habe damals nicht alle Isländer beglückt. Die einen behalfen sich mit Tinkturen aus der Apotheke, schreibt Kehl. Andere fanden Verständnis bei Tierärzten. 1921 fragte ein Abgeordneter im Parlament angesichts des Schnapsverbrauchs der Veterinäre, ob Islands Kühe trunksüchtig geworden seien.